Alles nur im Kopf. Ein Podcast der Florian Holzbauer Foundation. Dedicated to Mental Health. Professor Florian Holzbauer ist einer der weltweit renommiertesten, international meistzitierten Neurowissenschaftler und Depressionsforscher und Deutschlands bekanntester Psychiater. Der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie erforschte den Zusammenhang zwischen Stress, Depression, Angst und Schlafstörungen und ist einer der Mitbegründer der personalisierten Medizin in der Psychiatrie. Er ist überzeugt, Depression ist heilbar mit der individuell richtigen Therapie. Folge 5. Wann wird Angst zur Krankheit? Wie Panikstörungen und Phobien erkannt und therapiert werden können.
Mein Name ist Ina Tenz und in diesem Podcast geht es um das Anliegen der Florian Holzbauer Foundation, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren, über mentale Gesundheit aufzuklären und über den aktuellen Stand der Forschung zu informieren. In den vergangenen Jahren ist das Wort Angst besonders häufig in den Medien gebraucht worden. Angst machen uns der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel und die Corona-Pandemie. Und Angst haben wir aber auch vor Prüfungen oder wenn wir nachts im Dunkeln auf der Straße sind oder wenn wir unsicher sind, ob wir zu Hause auch wirklich den Herd abgestellt haben. Wir haben Angst, krank zu sein. Wir kennen auch die Angst von Menschen, allein auf einen öffentlichen Platz zu gehen. Und wir haben von Panikattacken gehört, die Menschen, die darunter leiden, sehr belasten. Und wir kennen Menschen, die auch so ängstlich und schüchtern sind, dass sie überhaupt gar nicht unter Leute gehen wollen. Heute wollen wir genau darüber sprechen und vor allem, wie wird aus Angst, die wir alle kennen, eine Krankheit? Und machen uns die derzeitigen Geschehnisse auf der Welt so sehr auch Angst, dass wir daran erkranken können? Grüß Gott, Professor Holzbauer.
Grüß Gott. Angst ist ein Gefühl, das alle Menschen und Tiere haben, es ist eine Grundemotion, die überlebensnotwendig ist. Mensch oder Tier, die keine Angst haben, können Gefahr nicht erkennen und gehen unter. Die Gene auf unserer Erbsubstanz, also die DNA, enthält Informationen und die mit der Angstreaktion in Zusammenhang stehen und unsere Lebenserfahrungen, die verbinden sich im Gefahr einer Bedrohung, um dann die angemessene Angstreaktion auszulösen. Das gilt insbesondere für Situationen, die wir nicht kontrollieren können. Stellen Sie sich vor, Sie spazieren in einem Park am späten Abend, es ist dunkel und plötzlich kommt ein Bär auf Sie zu. Sie sind alleine. Natürlich haben Sie dann große Angst, er könnte Sie angreifen. Wenn aber der gleiche Bär am nächsten Tag Ihnen im zoologischen Garten begegnet, dann haben Sie überhaupt keine Angst, weil durch alles drumherum Sie vor ihm geschützt sind. Also, was wir daraus lernen, ist, dass wir, anders als die Maus, die, wenn sie eine Katze riecht, sich sofort in die hinterste Ecke versteckt, egal, ob sie die Ratte sieht oder nicht, wohingegen der Mensch eben die Angstgefahr bewertet nach dem Kontext.
Okay, also beim Tier ist die Angst mehr auf die akute Bedrohung gerichtet und beim Menschen wird die potenzielle Gefährdung auf den seiner Erfahrung beruhenden Grad der Bedrohung bezogen. Ist das richtig so?
Das ist richtig, genauso ist es. Tiere fürchten sich vor akuter Bedrohung und passen ihr Verhalten an. Einige Tiere, zum Beispiel Raubkatzen, greifen an. Andere, die Maus, wie gesagt, die versteckt sich schnell und verfällt in Schockstarre. Und wieder andere Tiere, wenn sie Gefahr spüren, zum Beispiel den Geruch von einer Feuerstelle, dann erwecken sie einen Fluchtinstinkt und rennen davon, wie zum Beispiel Pferde. Furcht und Angst, das sei hier kurz gesagt, sind nicht das Gleiche. Furcht hat man dann, wenn man sich von einer ganz bestimmten, konkreten Sache bedroht fühlt. Die Grundemotion Angst ist abstrakter und nicht auf eine konkrete Bedrohung gerichtet. Im Sprachgebrauch werden nun beide Begriffe vermengt und wir wollen uns hier nicht mit semantischen Spitzfindigkeiten aufhalten. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der Angst.
Ja.
Beim Menschen kann die Angst auf etwas ganz Konkretes gerichtet sein und es kann auch völlig übertrieben sein. Zum Beispiel, wenn man im Badezimmer eine Spinne sieht oder in der Küche eine Maus, da ist pure Angst, aber die ist eigentlich nicht sehr realistisch. Umgekehrt haben wir natürlich, wenn wir auf der Autobahn bei Glatteis ins Schlingern kommen, Angst oder auch wenn wir beim Skifahren eine Lawine losgeht, dann haben wir sehr gut begründete Angst. Nur bei Menschen, so paradox es eigentlich ist, kann Angst auch ein Vergnügen sein. Denken Sie an die Achterbahn, an einen Psychothriller wie das Schweigende Lämmer.
Oder Fallschirmspringen.
Fallschirmspringen oder auch seit Edgar Allan Poe das Genre der Horrorliteratur. Das alles fängt man unter dem Begriff der Angstlust zusammen. Die Komplexität der Angst des Menschen liegt nun in seiner Fähigkeit, voraussehen zu können, was aus einer bedrohlichen Situation eventuell werden kann. Und je nach Einschätzung aktiviert er dann die jeweils angemessenen Warnsysteme, also Beispiel Bär im Park, Bär im Zoo. Irrational wird die Angst erst, wenn der Bezug zur Wahrscheinlichkeit verloren geht, wenn wir nicht mehr zwischen der theoretischen Möglichkeit und der realen Wahrscheinlichkeit unterscheiden können. Und das trifft auch im Alltag zu, wenn zum Beispiel Angstszenarien in den Medien hemmungslos kommunikativ verstärkt werden und sich zu einer kollektiven Angst hochschaukeln. Hier kann tatsächlich aus dieser kollektiven Angst im Einzelfall auch eine Angsterkrankung entstehen.
Also Angst ist ein lebensnotwendiger Begleiter bei Mensch und Tier. Aber lassen Sie uns doch jetzt mal über Krankheitsbilder sprechen, in denen unterschiedliche Formen der Angst die prägenden Symptome sind. Also im Alltag von uns hat ja jeder von uns hier und da Angst, begründet oder unbegründet. Aber ab wann wird die Grenze zur Angststörung überschritten?
Also zunächst einmal, es ist ja richtig, wie Sie sagen, haben wir nicht nur in realen Gefahrensituationen Angst, sondern auch dann, wenn keine echte Bedrohung da ist. Also zum Beispiel die Spinne im Bad oder auch typisch ist, wenn man im Wartezimmer sitzt und eigentlich nur zur Vorsorgeuntersuchung da ist, aber je näher der Zeitpunkt ist, wo man drankommt, hat man dann doch Angst, dass vielleicht etwas gefunden wird.
Richtig.
Das ist nicht realistisch. Auch im anderen Fall, zum Beispiel die Angst vor der Höhe, hat häufig jemand, der, wenn er mit der Gondel in den Bergen schwebt und runterschaut und da sind 200 Meter erstmal nichts, dann hat er natürlich ein flaues Gefühl im Magen. Das hat aber mit der klinischen Höhenangst überhaupt nichts zu tun. Wegen seiner Alarmfunktion ist natürlich das eine enorm wichtige Qualität, dass man Angst haben kann. Und das ist an sich eine gute Angst, die ist wichtig fürs Überleben. Eine Höhenangst ist das, was ich gerade gesagt habe, im klinischen Sinne natürlich nicht. Und die Grenze zwischen der guten Angst und zur krankhaften Angst ist fließend. Und diese Angsterkrankungen haben viele Facetten.
Kann man denn klinisch verschiedene Angststörungen klar voneinander diagnostisch unterscheiden?
Die Psychiatrie ist an der Schwelle, eine Fachdisziplin zu werden, in der auch, so wie andere medizinische Fächer auch, eine Diagnose oder auch ein Therapieplan unter anderem auch auf objektive Labordaten gestützt ist. So wie wir das beim Internisten ja auch haben, wenn man da zu ihm kommt und sagt, ich habe da beim Treppensteigen immer ein enges Gefühl auf der Brust, dann wird er einem vielleicht Tabletten verschreiben, aber man wird mit dem Rezept nicht zur Apotheke gehen, sondern zu einem anderen Arzt, der ein EKG macht und das alles. Und deswegen wird das in der Psychiatrie auch so kommen. Wir haben ja bis jetzt nur die Möglichkeit, im Gespräch erhaltene Erfahrungen zu interpretieren und daraus dann eine Diagnose zu schneidern. In der Praxis ist das natürlich noch nicht so weit mit der Labordiagnostik. Deswegen sind auch die Übergänge zwischen den verschiedenen Angsterkrankungen fließend. Es können übrigens auch mehrere Angsterkrankungen gleichzeitig auftreten. Ich finde, eine besonders eindrucksvolle Angsterkrankung ist die Panikstörung. Lassen Sie uns damit beginnen.
Wenn man an Panikstörung denkt, dann denkt man ja an Massenpanik, die ausbricht, wenn Menschenmassen gleichzeitig durch einen engen Weg in einen anderen Bereich drängen und von hinten immer mehr Menschen nachkommen und schieben, als vorne dann die anderen Menschen Platz machen können. Daher kommt es im Gedränge ja auch dazu, dass einige Menschen keine Luft mehr bekommen und ersticken. Ist so schwer vorstellbar, wenn man das nicht so erlebt hat, aber schreckliche Beispiele sind ja hier die Love Parade 2010 oder auch das Europacup-Endspiel in Brüssel 1985 oder jetzt erst letztes Jahr die Halloween-Feier in Seoul, bei der ja über 150 Menschen auch in einem Massengedränge getötet wurden.
Das sind erschreckende Beispiele, wie sich irrationale Angst wie ein Flächenbrand ausbreiten kann und dabei das schwere Unheil auslöst. Mit der Panikstörung als Krankheit hat es aber nichts zu tun. Deren Leitsymptom ist die Panikattacke. Hier tritt urplötzlich ein übermächtiges Angstgefühl auf. Wobei die Angst keinen genauen Inhalt hat. Dabei pocht das Herz stark, es schnürt sich die Brust zusammen, man hat ein enges Gefühl. Ganz besonders empfinden das Patienten, die beim Kardiologen sind wegen einer koronaren Herzerkrankung, also der Verengung der Herzkranzgefäße. Und der Kardiologe, der von der Panikstörung des Patienten nichts weiß, der wird dem Patienten sagen, dass das Hinweise für einen gerade entstehenden oder ablaufenden Herzinfarkt sind. Das ist natürlich doppelt bedrohlich. Aber eine Panikattacke hat mit einem Herzinfarkt gar nichts zu tun. Ein weiteres bedrohliches Gefühl beim Patienten mit einer Panikstörung ist, dass er, wenn eine Panikattacke ansteht und abläuft, dann fängt er ganz schnell zu atmen an, weil er vor lauter Angst auch meint, er hätte nicht genug Luft. Und durch dieses rasche, hochfrequente Atmen atmet er auch sehr viel Kohlendioxid ab. Und dieses Kohlendioxid ist dann nicht mehr im Blut und dadurch entstehen Veränderungen im Säure-Base-Haushalt und es entstehen dabei Muskelverkrampfungen. Und das ist natürlich auch sehr unangenehm. Und was der Patient dann macht, ist, dass er eine Tüte atmet. Dann wird die bei ihm wieder zurückgeatmete Luft mehr Kohlendioxid enthalten, nämlich das, was er vorher übermäßig ausgeatmet hat. Dann sind die Symptome auch wieder besser. Außer diesen für den Betroffenen recht dramatischen körperlichen Symptomen ist auch das psychische Erleben auffühlend. Während einer Panikattacke entsteht ja ein Gefühl, in einer Situation zu sein, die gar nichts mit Wirklichkeit zu tun hat. Also sei es man im falschen Film. Und man nennt das in der Klinik eine Derealisation. Das ist ein Symptom, das auch bei Psychosen vorkommt, auch bei Drogengebrauch und auch bei extrem langem Schlafentzug. Der Patient kann in der Panikzustand nicht mehr klar denken. Alles gerät in Unordnung. Er reagiert planlos und chaotisch. Während der Panikattacke ist der Patient blass, verschwitzt und fühlt sich wie gelähmt. Eine Panikattacke dauert ungefähr 10 Minuten. Sie kann aber auch in schlimmen Fällen länger dauern, 45 Minuten, selten länger als eine Stunde.
Können Sie denn sagen, ob diese Panikattacken unter ganz besonderen Belastungen oder Situationen auftreten? Und wie kann man denn einer Panikattacke vorbeugen?
Panikattacken können ganz spontan ohne äußeren Anlass auftreten. Es kann übrigens auch zu Panikattacken kommen, die einen aus dem Schlaf reißen. Ein besonderer Aspekt bei der Mehrheit der Patienten mit Panikstörung ist, dass sie es vermeiden, irgendwo hinzugehen, wo viele Menschen sind. Sie werden nicht in enge Räume gehen wollen. Sie werden auch nicht auf Plätzen, wo Menschenansammlungen sind, gehen, weil sie Angst haben. Und diese Angst wird Platzangst genannt. Das ist nicht die Panikattacke, sondern es ist eine Platzangst. Man nennt das in der Fachsprache die Agoraphobie. Die Angst des Patienten besteht dabei in räumlicher Enge, zum Beispiel im Fahrstuhl. Wenn er eine Panikattacke bekommt, ja niemanden zur Hand hat, der ihm dabei hilft. Und es ist also so, dass er eigentlich die Angst vor der Angst in Form einer Panikattacke hat. Und diese Platzangst ist die ja außerhalb der Panikattacke auftritt, kann sehr bedrohlich sein, weil der Mensch dann in einer solchen Angst lebt, aus dem Haus zu gehen und dort eine Panikattacke zu bekommen und nicht geholfen zu bekommen. Und deswegen bleibt er zu Hause. Und viele Menschen, kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, die haben sich überhaupt nicht mehr getraut, aus der geschützten Geborgenheit ihrer Wohnung zu gehen. Das ist natürlich enorm einschränkend fürs Leben.
Also quasi die Angst vor der Angst.
Ja.
Aber was sind denn die Ursachen für eine Panikstörung? Gibt es denn Hinweise, dass man das erben kann? Ist es eine Veranlagung oder kommt es durch negative Erfahrungen in der frühen Kindheit? Wie entsteht eine Panikstörung?
Also eine ererbte Veranlagung ist sicher vorhanden. Aber was Sie da zuletzt genannt haben, ist natürlich das alte theoretische Konzept der Psychoanalyse, wonach Traumatisierung und Gewalt in frühen Lebensjahren oder Erziehungsfehler das Risiko später im Leben psychisch zu erkranken erhöhen. Darin steckt schon ein Körnchen Wahrheit. Wir wissen, dass frühkindliche Traumaerfahrungen bei Menschen im späteren Leben das Risiko für psychische Erkrankungen erhöhen. Die Schlussfolgerung der Psychoanalytiker allerdings, dass man, indem man solche Erlebnisse in früher Kindheit bearbeitet und dass dann die Krankheit wegginge, das ist durch nichts bewiesen. Es gibt viele Studien mit Patienten mit Panikstörung, die sich an frühkindliche Traumata erinnern, an psychische Gewalt in Form von dem sogenannten Neglect, wenn sie vernachlässigt werden, oder auch durch körperliche Übergriffe, dass sich mehr Patienten mit Panikstörung daran erinnern als andere. Es gibt aber genauso viele Studien, die das nicht finden. Und da muss man sich schon vor Augen halten, dass es natürlich schon schwierig ist, wenn man sich an etwas erinnern soll, was vor 3 oder 4 Jahrzehnten stattgefunden hat. Da ist natürlich einer, der die Krankheit hat, anders in der Erinnerung als jemand, der gesund ist, als eine gesunde Vergleichsperson. Man muss vielleicht sich dabei auch an das Zitat von Mark Twain erinnern, der das wunderbar charakterisiert. Je älter man wird, desto besser erinnert man sich an Dinge, die so nicht passiert sind.
Ja, sehr treffend. Und man weiß ja aus Familienuntersuchungen, dass psychische Erkrankungen wie Depression oder Schizophrenie in Familien auch gehäuft vorkommen. Und ist das denn auch bei der Panikstörung so?
Ja, das ist so. Es gibt Hinweise, dass Varianten in speziellen Genen bei Panikattacken und der Panikstörung erhöht vorkommen und mit dieser Erkrankung assoziiert sind. Aber so genau sind diese Abgrenzungen auf genetischer Ebene nicht, dass man daraus eine Diagnose machen könnte. Es gibt eine Studie mit 265.000 Patienten, die alle irgendeine Erkrankung des Gehirns hatten. Von der Epilepsie, der Multiple Sklerose bis hinüber zur Angststörung, der manisch-depressiven Erkrankung oder der Depression. Und man hat schon gefunden, dass diejenigen, die in diesem Organ eine Erkrankung haben, eine Vielzahl von Genvarianten aufweisen, die Kontrollpersonen nicht haben. Allerdings hat man innerhalb der Familie der psychiatrischen Erkrankungen keine scharfen Abgrenzungen gefunden. Bei den neurologischen Erkrankungen waren diese Abgrenzungen viel deutlicher. Und da sieht man mal wieder, dort, wo man durch objektive Labordiagnostik, also bei den neurologischen Erkrankungen, das EEG und was weiß ich alles hat, da sind solche Abgrenzungen mithilfe genetischer Varianten durchaus möglich.
Nun haben wir ja viel über die Panikstörung, die ja wirklich besonders eindrucksvoll ist, gehört. Aber wie sieht es denn mit den anderen Angststörungen aus?
Auch wenn die von Menschen gemachten Diagnosen sich nicht durch objektive Labordaten absichern lassen und auch nicht durch die genetischen, wie wir gerade gesagt haben, so ist doch die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Angststörungen auf klinischer Ebene durchaus sinnvoll. Ich will zur Illustration noch 2 weitere Angststörungen besprechen, nämlich die generalisierte Angststörung und die soziale Phobie. Die generalisierte Angsterkrankung oder Angststörung ist eine Krankheit, die oft nicht als Krankheit erkannt wird. Der Patient ist jemand, der dauernd sich über alles Mögliche Sorgen macht. Angst hat, er würde fortwährend was falsch machen, es würde fortwährend etwas schief gehen. Das Angstgefühl lässt sich auch nicht korrigieren und die körperlichen Symptome sind schon auch sehr belastend. Dazu gehören Herzklopfen, Schweißausbrüche und Beklemmungsgefühl. Der Patient fühlt sich gestresst, schläft schlecht und hat verspannte Muskeln. Er empfindet sich dauernd am Limit und hat Angst als Grundemotion und diese Grundemotion Angst ist bei ihm überhöht. Man nennt das, wenn es überhaupt kein Objekt hat, eine sogenannte frei flottierende Angst. Sie unterscheidet sich von der Angst in der Panikstörung, wo dieses übermächtige Angstattackengefühl ist und ist eine Krankheit, die eigentlich ununterbrochen vorhanden ist. Bei der Panikstörung gibt es ja zum Glück große Intervalle, wo keine Panikattacke auftritt.
Also man kann Patienten mit generalisierter Angst recht eindeutig von denen mit Panikstörung unterscheiden. Und wie ist das jetzt mit der sozialen Phobie, die Sie vorhin erwähnt haben?
Also vorneweg eines, damit kein Missverständnis aufkommt. Man kann in der Psychiatrie selten irgendetwas mit absoluter Sicherheit vollkommen eindeutig festlegen. Nicht umsonst werden die verbindlichen Diagnostikmanuale alle Jahre wieder aufgelegt. Ganz verbindlich ist das Manual der amerikanischen Fachgesellschaft, der American Psychiatric Association. In der ersten Auflage gab es 100 Diagnosen. Mittlerweile ist, glaube ich, die 5. Auflage da. Da sind es über 350 Diagnosen. Also der Patient ist eigentlich immer der gleiche geblieben. Aber nun zu Ihrer Frage. Vom klinischen Erscheinungsbild unterscheidet sich die soziale Phobie von der Panikstörung deutlich und auch von der generalisierten Angststörung. Während der Patient mit der generalisierten Angststörung in übertriebener Weise fortwährend ängstlich besorgt ist, leidet der Sozialphobiker an einer übermächtigen Schüchternheit, an allgegenwärtiger Angst, nicht gut zu performen, nicht von anderen geschätzt zu werden, ständig als der Trottel dazustehen und so weiter und so weiter, also unbeholfen zu sein. Das alles ist belastend und vor allem äußert sich das dann darin, dass ein öffentlicher Auftritt für den Sozialphobiker zur Tortur wird. Die mündliche Prüfung ebenso, obwohl er in der schriftlichen Prüfung Gutes geleistet hat. Ich habe das oft bei meinen Studenten erlebt, als ich noch in der Chemie war. Die haben oft in der mündlichen Prüfung und auch wenn sie ein Experiment durchführen sollten. Sie waren starr und haben den Mund nicht aufgebracht und haben dann aber in der schriftlichen Arbeit glänzend abgeschnitten und alles wieder kompensiert. Körperliche Symptome, wie sie auch schon bei den genannten Angststörungen, die wir hatten, also der generalisierten Angsterkrankung und der Panikstörung hatten, die gibt es auch hier. Das Schwitzen, Erröten. Es kann übrigens bei der sozialen Phobie auch zu einer Panikattacke kommen. Da sieht man mal, die ist ineinander fließen.
Ungünstig. Ja.
Gerade bei der sozialen Phobie stellt sich zu Recht die Frage, und da ging es mir selber auch so, ist das tatsächlich eine Krankheit? Der Patient, dem einem da so als Sozialphobiker begegnet, der ist an sich ist bescheiden, zurückhaltend, drängt sich nicht nach vorne, ist also durchaus sympathisch. Aber das Entscheidende ist dabei nun mal der Leidensdruck. Wenn es für den Betroffenen belastend ist, nicht am sozialen Leben teilhaben zu können, wenn er sich nirgends hintraut, ausgehen nicht mag, aus lauter Angst, er könnte irgendwas falsch machen, dann hat er natürlich auch keine Gelegenheit zu Begegnungen, für Freundschaften oder Lebenspartnerschaft. Das ist dann schon schlimm für den Einzelnen. Man muss sich dann das dann auch so vorstellen, dass jemand darunter leidet. Und bei denen, die eine Veranlagung dazu haben, da kann dann auch eine Depression entstehen. Sozialphobiker haben häufig im fortgeschrittenen Krankheitsstadium eine Depression. Und das Wichtige dabei ist, die Rate der Suizidversuche bei Sozialphobikern wesentlich höher ist als im Bevölkerungsdurchschnitt. Was auffällt, dass viele Menschen, die unter sozialer Phobie leiden, dann, wenn es ihnen gelingt, sich davon frei zu machen, sie gerade im künstlerischen Bereich Hervorragendes leisten können. Dafür gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel der phänomenale Schauspieler Sir Laurence Olivier hat in seiner Biografie beschrieben, wie er unter sozialer Phobie gelitten hat, und zwar in der Form, dass er ständig Angst hatte, auf der Bühne den Text zu verlieren. Das ist natürlich für einen Schauspieler die Höchststrafe. Es ist ihm auch nie passiert, aber er hatte immer Angst davor. Auch die bekannte Schauspielerin und Sängerin Barbara Streisand ist eine Sozialphobikerin und sie hat sich eines Tages entschieden, nicht mehr öffentlich aufzutreten und nur noch im Studio zu arbeiten. Und mein Vater war Schauspieler und Theaterintendant und arbeitete eng mit Karl Valentin zusammen. Mhm. Und Karl Valentin war der Prototyp eines Sozialphobikers. Die Inszenierung war so, er musste auf der Bühne stehen und der Vorhang ging auf. Er war nicht dazu zu bewegen, das war voll dort, der Vorhang war unten, er sollte auf die Bühne gehen. Man musste ihn auf die Bühne schubsen. Und wenn er dann da draus gerumpelt war und der Vorhang aufging, dann hat er losgelegt und war großartig.
Erstaunlich. Nun haben wir jetzt von den großen Angsterkrankungen und der Panikstörung mit und ohne Agoraphobie, der generalisierten Angststörung und der Sozialphobie gehört und wie sehr auch die betroffenen Menschen darunter leiden. Aber jetzt interessiert mich, kann man denn etwas dagegen tun? Und wenn ja, was? Der Leidensdruck ist ja immens.
Das ist wichtig und glücklicherweise kann man Angststörungen gut behandeln. Die beiden Therapiewege, die eingeschlagen werden können, sind die Psychotherapie mittels Gesprächen mit dem Patienten und Behandlung mit Medikamenten, den Antidepressiva in allererster Linie. Und um es gleich vorweg zu sagen, mit einer Kombination aus Psychotherapie und Psychopharmaka erreicht man die besten klinischen Ergebnisse. Aber zunächst zu den Psychotherapien. Historisch stand hier die tiefenpsychologische Behandlung durch Psychoanalyse im Vordergrund. Diese geht, wir haben ja kurz darauf Bezug genommen, die geht davon aus, dass negative Erfahrungen in der Kindheit ins Unbewusste verdrängt werden und dann im Rahmen der Psychoanalyse wieder hervorgeholt und bearbeitet werden können. Das ist ein phänomenal schlaues Konstrukt, das sich Sigmund Freud da ausgedacht hat. Intellektuell superklasse, dass dadurch psychische Erkrankungen geheilt werden können, ist einfach unbewiesen. Es gibt keine Daten dafür. Heute ist Psychoanalyse keine Option mehr. Sie wird nur noch von älteren Analytikern angeboten und der bekannte deutsche Angstforscher Boris Bandelow hat einmal völlig zutreffend gesagt, wäre die Psychoanalyse ein Medikament, dann würde sie von den Behörden nicht die Zulassung zur Behandlung von Angststörungen erhalten. Die Therapie der Wahl von Angststörungen ist die Verhaltenstherapie, die darauf abzielt, dem Patienten die Ängste abzutrainieren. Dies mit einer behutsamen, schrittweisen Desensibilisierung, indem man den Patienten in die bekannte angstauslösende Situation bringt und diese in eine Zeit exponiert und dann wieder zurückgeht und dann das nächste Mal ein bisschen mehr. Also so eine Dosissteigerung. Und im Zuge dieser Behandlung flaut dann auch die Angstsymptomatik ab. Es gibt auch die radikalere Methode, indem man jemanden in eine solche bekannte angstauslösende Situation bringt und ihn dann dort so lange behält, bis die Angst weg ist. Im Fall der Höhenangst würde man dann so vorgehen, dass man den Patienten mit auf einen Aussichtsturm nimmt, der hat eine Höllenangst, und dann hältst man ihn da und sagt, kann dir nichts passieren, bleib da. Und allmählich flaut die Angst dann auch ab. Also das klingt ein bisschen sehr rabiat, aber auch das funktioniert. Ja. Oft lässt sich natürlich die unmittelbare Konfrontation mit einer angstauslösenden Situation nicht anwenden, weil die Angstsymptome nicht kontextspezifisch sind, sondern spontan auftreten. In einem solchen Fall wird die Verhaltenstherapie berücksichtigen müssen, dass der Mensch erkenntnisfähig ist und über Vorstellungskraft verfügt. Das nutzt man aus, indem man bei ihm eintrainiert, dass immer wenn Angstsymptome anfluten, diese nicht zu katastrophisieren, sondern sich ganz stark daran zu erinnern, dass das immer, wenn es gewesen ist, allmählich auch wieder abflaut. Und wenn er das einübt, und das ist das Wesen der kognitiven Verhaltenstherapie, das ist dann eine enorm wirksame Methode. Das mag zwar auch so schwer vorstellbar sein, wenn man diese Krankheit nicht hat, aber sie funktioniert. Eines möchte ich aber festhalten. Das Allerwichtigste ist, dass zwischen Patient und Therapeut die Chemie stimmt, dass eine gegenseitige Wertschätzung da ist und der Patient zu seinem Therapeuten ein tiefes Vertrauen hat. Das ist wichtiger als jede raffinierte therapeutische Technik.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie sieht es denn mit Medikamenten aus? Sie erwähnten die Antidepressiva, aber sind denn für alle Angsterkrankungen diese Medikamente gleich gut oder muss man auch hier differenzieren?
Bei Patienten mit Angsterkrankungen ist, wie schon gesagt, eine Kombination aus Psychotherapie und Antidepressiva das Therapie der Wahl. Das trifft vor allem für schwer Erkrankte zu. Bei leichten Angststörungen mag eine wöchentliche Psychotherapiesitzung schon genügend Auftrieb geben, um von den Beschwerden geheilt zu werden. Man muss dran denken, die Zeit ist auch ein guter Therapeut. Daher muss klar nicht nur der Anfang einer Psychotherapie definiert werden, sondern auch das Ziel und das Ende. Es darf keineswegs zu einer Dauerbeschäftigung werden. Das ist zumindest für den Patienten kein Gewinn. Im Gegenteil, bei jüngeren Menschen ist eine Endlustherapie sehr negativ zu beurteilen. Ich warne davor. Denn sie sollen sich doch durch eigenständigen, selbstverantwortlichen Menschen entwickeln und nicht ewig an der Nabelschnur eines Psychotherapeuten hängen. Bei schweren Angsterkrankungen dagegen, mit all ihren gravierenden Konsequenzen, da ist eine Psychotherapie in Kombination mit antidepressiver Therapie unverzichtbar. Im Vordergrund stehen dabei die bekannten Antidepressiva vom Typ der Serotoninwiederaufnahmehemmer. Und alle klinischen Studien haben sehr überzeugend gezeigt, dass sie gut wirken. Übrigens zeigen viele Studien, dass Antidepressiva bei Angststörungen besser wirken als bei Depressionen. Nun, Medikamente, die unter der Bezeichnung Benzodiazepine angeboten werden, Stichwort Valium, Tavor, Lexotanil, Tafil und so weiter, die sollte man sehr, sehr zurückhaltend anwenden. Meiner Meinung sollte man die nur bei Patienten geben, die eine schwere Panikstörung haben, mit mehreren Panikattacken am Tag. Diese Menschen, die wirklich schwer krank sind, die müssen überhaupt erst einmal erleben, dass es für sie auch ein panikfreies Leben geben kann. Und wenn man das mal erreicht hat, dann kommt eine große Erleichterung beim Patienten auf. Und dann muss man auch schon wieder aufhören, hier mit Benzodiazepinen zu behandeln. Sonst entsteht daraus eine Abhängigkeit und das wollen wir ja auch nicht.
Professor Holzbohr, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung unseres Gesprächs und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Zeit.
Dankeschön.
Im zweiten Teil dieser Folge geht es um das Thema, woher kommt die German Angst? Was hilft gegen Klimapanik? Und warum ist Vernunft die beste Medizin gegen Zukunftspessimismus? Erfahren Sie mehr darüber im nächsten Teil, der in wenigen Tagen erscheint. Mehr Informationen zum Thema Mental Health finden Sie unter www.florianholzbohrfoundation.com.